Hören Sie nun Evangelist Richard Ames.
Im Jahr 31 nach Christus kamen Scharen von Menschen aus dem gesamten Mittelmeerraum nach Jerusalem. Es gibt vier Namen für dieses besondere Fest. Ich denke, Sie kennen Pfingsten, was auf Griechisch 50 bedeutet. Also alles Gute zum 50. Geburtstag. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 15 und 16 wird es auch das Erntefest und das Fest der Erstlingsfrüchte genannt. Das sind also zwei weitere Namen, Pfingsten, Erntefest, die Erstlingsfrüchte. Und dann, wenn Sie jetzt zweite Buch Mose, Kapitel 34, Vers 21 bis 23 aufschlagen, zweite Buch Mose, Kapitel 34, Vers 21 bis 23. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tage sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens. Das Wochenfest sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Lese, wenn du das Jahr um ist. 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist, erscheinen vor dem Herrscher, dem Herrn, dem Gott Israels. Wann also war der erste Pfingstenfest? Natürlich befand sich das ganze Volk Israel auf dem Exodus und kam schließlich zum Berg Sinai. Eine interessante Meinungsäußerung im Wall Street Journal, erst am vergangenen Donnerstag, von Senator Joe Lieberman. Ich glaube, er war ein Senator aus Connecticut, meinem Heimatstaat. Der Titel der Meinungsseite im Wall Street Journal vom 20. Mai 2023 lautete: Gott, Moses und die Rechtsstaatlichkeit. Angriffe auf die Polizei und den obersten Gerichtshof. Und die Wahl von 2020 verstoßen alle gegen den Geist der 10 Gebote. Dies wurde also am 24. Mai 2023 von Joe Lieberman geschrieben. Das jüdische Fest Shavuot und auch bekannt als Hag Shavuot, was auf Hebräisch Wochen bedeutet. Deshalb nennen die Juden diesen Tag des Fest der Wochen. Das jüdische Shavuot-Fest, das Gottes Gabe der 10 Gebote auf dem Berg Sinai feiert, beginnt am Donnerstagabend. Nun natürlich hatten die Pharisäer und Sadduzäer unterschiedliche Zeiten für die Feier des Wochenfestes und die Pharisäer legten den 6. von Sivan als Pfingstenfest, das gestern war. Sie feiern das Wochenfest also immer noch am falschen Tag, weil sie die 50 Tage ab dem Anfangspunkt nicht zählen, und das ist ihr Fehler. Jetzt fahre ich einfach mit diesem Kommentar fort. Die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratien auf der ganzen Welt definiert, lassen sich bis zu diesem Tag auf dem Berg Sinai zurückzufolgen. Und was es zum perfekten Zeitpunkt macht, die Entstehung und Umsetzung des Gesetzes zu feiern. Ende des Zitats. Aber in diesem Jahr ist es angesichts der wachsenden Missachtung des Gesetzes und diejenigen, die es durchsetzen, in der amerikanischen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, stattdessen darüber nachzudenken, wie eine gesetzlose Gesellschaft aussehen würde, wenn die Entwicklungen anhalten werden, die unser Land chaotisch, gewalttätig und wirtschaftlich deprimierter machen. Und warum? Weil die Unternehmen nicht das Selbstvertrauen haben, dies zu sagen. Wir verstehen natürlich, dass es viele Menschen gibt, die begreifen, dass es die Rechtsstaatlichkeit ist, die einer Zivilisation Ordnung und Struktur verleiht und so für Wohlstand sorgt. Nun, wann war das erste Pfingsten? Nun, es war während des ersten Exodus. Welches war das Jahr? Weiß das jemand? 1446 vor Christus fand der erste Exodus statt. Das war der erste Pfingsten. Wir hatten mehrere Predigten zum ersten Pfingsten. Eine war von Herr Wally Smith, eine Geschichte von 2 Pfingsten. Und natürlich geht es darin um den Berg Sinai und über die Übergabe der 10 Gebote. Es ist eine sehr farbenfrohe und spannende Predigt. Vielleicht möchten Sie darauf zurückgreifen. Wie ich bereits erwähne, verschiedene Predigten. Sie können darauf unter lcg.org zurückgreifen. Geben Sie einfach den Titel der Predigt in die Suchleiste ein und hoffentlich wirst du dieses finden. Daher trägt dies den Titel Eine Geschichte von zwei Pfingsten. Ich hoffe, dass Sie darauf zurückgreifen können. Warum treffen wir uns also am ersten Tag der Woche? Wir kehren zu 3. Buch Mose zurück. Jetzt Kapitel 23, Vers 15. 3. Buch Mose 23, Vers 15. So heißt es, danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Also dies war der Sabbat während der Tage der ungesäuerten Brote. Wenn man also vom Sabbat an zählt, kommt man auf den Montag. Die Radiokirche Gottes und später die weltweite Kirche Gottes hielten viele Jahre lang fälschlicherweise einen Pfingstmontag ein, weil, wie Herr Armstrong sagte oder sagen würde, von aus bedeutet. Das ursprüngliche Hebräisch, wie es schließlich im Gespräch mit Hebräisch-Gelehrten erkannte, lautet jedoch nicht von, sondern beginnend mit. So, die korrekte Übersetzung, gehen wir darauf zurück, 3. Buch Mose, Kapitel 23, jetzt 15 und 16, 3. Buch Mose 23, Vers 15 und 16. Danach sollt ihr zählen, beginnend mit dem Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Und deshalb treffen wir uns am ersten Tag der Woche, weil wir vom richtigen Zählbeginn an richtig zählen. Heute feiern wir den Beginn der neuen testamentlichen Kirche. Wir begehen auch die heiligen Tage des ursprünglichen Christentums. Und natürlich ermutigen wir jeden, die Broschüre für die Herstellung des ursprünglichen Christentums von Dr. Meredith zu lesen. Das Fest der Erstlingsfrüchte lehrt uns großartige Lektionen, wie wir in der Predigt und Kurzpredigt gehört haben. Es ist eine Predigt darüber, wie gesegnet wir sind, als Erstlinge von Gottes umfassendem Erlösungsplan berufen zu werden. Wie wir gehört haben, werden wir zu Königen und Priestern ausgebildet für das kommende Reich Gottes. Und Christus war der Erste der Erstlingsfrüchte, wie Herr McNair heute Morgen erwähnte. 1. Korinther 15, Vers 23, eine der Lehren des Posaunenfestes, die aus dem Pfingstfest hervorgeht, ist die Umwandlung von der menschlichen Natur zur göttlichen Natur. Das ist ein Wunder. Und wie gesagt, wir alle sind in dem Maße wandelnde Wunder, weil wir umgewandelt werden. Unser göttlichen Charakter wächst also nun von Tag zu Tag. Der Titel der heutigen Predigt lautet Unsere wundersame Transformation. Unsere wundersame Transformation. Deshalb bitte ich Sie, sich mit der Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, zu befassen, wenn Sie dort noch Ihren Platz haben. Und wir beginnen mit dem, was vor diesem Pfingsttag geschah. Apostelgeschichte, Kapitel 1, beginnend mit dem 12. Vers jetzt. Apostelgeschichte 1, Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Vers 13 und 14 im gleichen Kapitel. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Vers 14, dieses alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Wachen Sie nun, Wer da dort war, die Frauen und Maria, die Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Hier waren also Jesu Brüder, die, wie sie im 7. Kapitel von Johannes lesen, ihn tadelten. Nun, du musst zum Fest gehen und dich zeigen. Und Jesus sagte, ich gehe noch nicht hinauf, aber ihr geht alle hinauf zum Laubhüttenfest, wie es im 7. Kapitel von Johannes steht. Und schließlich ging Jesus natürlich später hinauf. Also tadelten ihn seine Brüder, sie wurden nicht bekehrt, aber was machen sie hier? Sie wurden bekehrt. Und nachdem sie gesehen haben, wie Christus gekreuzigt wurde und jetzt, da Pfingsten naht, sind sie im obersten Raum. Und dies wird vom Christentum-Professor natürlich fälschlicherweise als der Ort belehrt, an dem der Heilige Geist auf sie kam. Der Heilige Geist kam nicht im oberen Raum auf sie. Etwas später erfahren sie dazu etwas mehr. Aber sehen Sie, die 120 Jünger waren nicht im Obergemach. Als wir die Welt von Morgen Sendung aufzeichneten, gingen wir in das sogenannte Obergemach. Es ist ein Gebäude und ich werde hier die genaue Entfernung angeben, etwa eine Meile vom Tempelberg entfernt. Der untere Teil dieses Gebäudes stammte aus dem 1. Jahrhundert. Aber der traditionelle Oberraum, ein großer Raum, stammt aus der Zeit der Kreuzfahrer. Es konnte noch nicht einmal im 1. Jahrhundert dort gewesen sein. War das also das Ort, an dem sie sich trafen? Apostelgeschichte 2, Vers 1 und 2. Apostelgeschichte 2, Vers 1 und 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie an einem Ort einmütig beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel. Wie wir heute Morgen gehört haben, dass 3000 Menschen getauft wurden. Wenn also dieses Ereignis im oberen Raum stattfand, wie könnte dann 3000 Menschen eine Meile vom Tempelberg zu dem traditionellen Ort laufen, an dem sich der obere Raum befindet? Das ist nicht passiert. Sie trafen sich nicht im Oberzimmer, als der Pfingsttag kam. Sie befanden sich in Salomos Vorhalle auf dem Tempelberg. Nur zur Klarstellung, an mehreren Stellen, wo das Haus des Herrn erwähnt ist, ist dort das ganze Haus gemeint, in dem sie sich versammelten, wie in Apostelgeschichte 2, Vers 1. An mehreren Stellen im Neuen Testament wird der Tempel als das Haus des Herrn bezeichnet, wie im Psalm 23, Vers 6. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, sagte König David. Das griechische Wort für Haus, Oikos, kann Heim, Haus, Haushalt oder Tempel bedeuten. Tatsächlich wird dasselbe griechische Wort auch in Lukas 11, Vers 51 in Tempel übersetzt. Gehen wir jetzt dorthin. Lukas 11, Vers 51. Von Abels Blut an bis zum Blut des Zacharja, der umkam zwischen Altar und Tempel, ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Und Jesus bezeichnete den Tempel mehrmals als Gottes Haus, zum Beispiel in Johannes 2, Vers 16 und 17, jetzt Johannes 2, Vers 16 und 17. Jesus sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und mach nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, das Eifer um dein Haus wird mich fressen. Apostelgeschichte 5, Vers 12 gibt uns einen Einblick, wie sie sich wirklich trafen und wo sie sich wirklich trafen. Und durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und die waren alle einmütig in Salomos Vorhalle. Es wird nicht nur dasselbe Ausdruck einmütig verwendet, sondern er zeigte auch, dass sie in Salomos Vorhalle einmütig waren. Sie können ins Internet gehen, Salomos Vorhalle eingehen und auf eine Karte nachsehen. Es handelte sich um einen großen Kolladenbereich, der zwei Seiten des Tempelbergs bedeckt und es war nur ein offener Bereich. Also dort trafen sich verschiedene Sprachengruppen am Pfingstentag oder an den jährlichen Festen. Die Entfernung zwischen dem oberen Raum und dem Tempelberg beträgt etwa eine Meile. Dr. Mike Germano hat archäologische Studien durchgeführt und festgestellt, dass es sich bei dem Gebäude, das Immaculata genannt wird, in dem sich der traditionelle obere Raum befand, tatsächlich um ein Gebäude aus dem 1. Jahrhundert behandelt, in dem sich die Kirche Gottes wahrscheinlich traf. Und wenn Sie Google Mappen aufrufen, oder Google Maps, beträgt die Entfernung von diesem tatsächlichen Haus zum Tempelberg 1,1 Kilometer oder 0,684 Meilen. Es ist ein 17-minütiger Spaziergang oder 13-minütige Fahrt. Und noch einmal nur zu beweisen, dass die berühmten Ereignisse, die Wunder von Pfingsten, nicht im Obergemach stattfanden, das mehr als eine halbe Meile vom Tempelberg entfernt war, sondern in Salomos Halle. Ich habe hier ein Buch mit dem Titel Die Erschaffung eines Meisterwerks. Meine Frau und ich und Frau Chrisman waren 2013 in Dallas. Es heißt das Zentrum für biblische Kunst in Dallas. Und in diesem Zentrum für biblische Kunst gab es dieses Buch. Und sie zeigten die Erschaffung eines Meisterwerks, das Pfingsten in Salomos Halle darstellte. Es war ein Meisterstück von 124 Fuß Länge und 20 Fuß Höhe. Und ich habe hier auf der Bühne ein Bild davon. Wenn Sie also nach dem Gottesdienst sehen möchten, wie das aussah, das Feuer auf Petrus und den 128 Jüngern und dann auf anderen Menschen und einigen Tieren in Salomos Halle, war das einfach eine dramatische Präsentation. Hier haben wir also die Sache, dass dieses Zentrum für biblische Kunst, das wir besucht haben, einfach eine sehr beeindruckende, lebensgroße Darstellung dessen war, wie Salomos Halle einfach dort gewesen sein muss. Ein Feuer brannte es 2005 nieder, also mussten wir vorher dahin, sozusagen. Das Zentrum für biblische Kunst wurde seitdem etwa 2010 wieder aufgebaut. Aber es hat immer noch nicht die beeindruckende Wandgemälde. Das griechische Wort Synagoge kann auch als Versammlung oder Versammlungsort übersetzt werden. Diese Gruppe von Synagogen, die Synagoge war nicht nur ein Gebäude, sondern ein Begriff für eine Gruppe von Menschen, die zusammenkamen. Das Anker-Bibel-Wörterbuch erklärt den Begriff Synagoge als der Treffpunkt und die Gebetshalle des jüdischen Volkes seit der Antike. Zur Zeit des Zweiten Tempels bezog sich der Begriff Synagoge sowohl auf eine Gruppe von Menschen als aber auch ein Gebäude oder eine Institution. Obwohl sie alle diese Vorstellung nicht gegenseitig ausschließen, ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich die Synagoge bei ihrer Gründung nicht auf ein tatsächliches Gebäude bezog, sondern auf eine Gruppe oder Gemeinschaft von Einzelpersonen, die sich zum Gottesdienst und religiösen Zwecken trafen. Hier in Salomos Veranda gab es also an Pfingsten verschiedene Sprachgruppen und all diese Wunder, das Rauschen des Windes und das Feuer und den Köpfen, das Feuer auf den Köpfen von Aposteln, brachten 3000 Menschen dazu, Petrus genau dort im Salomos Veranda sprechen zu hören. Ich möchte nur zwei weitere Schriftstellen erwähnen, die sich darauf beziehen. Johannes Kapitel 10, 23, wie es heißt, und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos, und in Apostelgeschichte 3, Vers 11, sagt es, predigte in Salomos Vorhalle oder Halle. Als nun ein Lahmer, der geheilt worden war, Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk zusammen zu ihnen in der Vorhalle, die Salomos genannt wird, und war sehr erstaunt. Dort fanden also die meisten Aktivitäten statt, und dort warf Jesus natürlich auch die Geldwechsler hinaus. Und damals rief Jesus, dies ist das Haus meines Vaters. Eines der Pfingstwunder war also, dass die Apostel in verschiedenen Sprachen sprachen und die Liste der internationalen Besucher Die anderen Sprachen und Dialekte sprachen finden sich in der Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel. Sie kommen alle aus verschiedenen Orten rund um das Mittelmeer und sprechen alle verschiedene Dialekte. Aber schauen Sie sich Apostelgeschichte 2 an und wenden Sie sich der Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel zu, Vers 11, Apostelgeschichte 2, Vers 11, erwähnte Kreta und Araber, am Ende der Liste ethnische Gruppen, Kreta und Araber, wir hören, wie sie in unseren eigenen Sprachen die wunderbaren Werke Gottes verkündigen. Also hörten sie es noch einmal in ihren eigenen Sprachen. Das war nicht nur irgendein Kauderwelsch, der eine Interpretation bedurfte. Andere Übersetzungen gehen es als in unseren eigenen Muttersprachen wieder. In Bezug auf heiligen Namen argumentieren einige Leute, dass sie den Namen Gottes nicht in ihrer eigenen Sprache gehört haben. Aber wir haben bereits festgestellt, dass sie die wunderbaren Werke Gottes gehört haben. Und jetzt haben sie ein ganzes griechische Neues Testament mit dem Namen Gottes in Griechisch. Dem Argument der heiligen Namen fehlt also etwas. Und wir haben auf unserer lcg.org Webseite das Studienthema Die Wahrheit über heilige Namen geschrieben bei John Ugwen. Wenn Sie also Fragen zum Zungenreden haben, haben wir dieses Thema im Studienthema auf lcg.org, Die Wahrheit über heilige Namen von John Ugwen. Und dann hat Herr Phil Senner in den Kirchenneuigkeiten Juni 2022 einen Artikel, der Grund des Zungenredens. Und auch hier können Sie darauf zurückgreifen, das also auf unserer LCG-Webseite ist. Wie reagierte Petrus auf die Reaktion der Leute? Sie wollten wissen, was hier vor sich ging. Stellen Sie sich vor, wir heute alle hätten hier Feuerzungen auf dem Kopf. Das würde in der Tat für ziemliche Aufsehen sorgen. Und das tat es damals auch natürlich. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Sie wollten wissen, was nun wirklich geschah. Also lesen wir jetzt Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 21. Apostelgeschichte 2, 17 bis 21. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meinen Knecht und meine Mägde will ich in jedem Tage auf meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ja, natürlich werden diejenigen gerettet, die Gott ruft, und sie müssen natürlich in der richtigen Einstellung sein. Hier stellen wir also fest, dass Gott die astronomischen Phänomene inspiriert hat. Und was sagt er hier? Die Sonne wird in Dunkelheit verwandelt. Wann ist das passiert? Die Zuhörer des Petrus haben die wundersame Dunkelheit, der 3 Stunden Dunkelheit während der Kreuzigung Jesus natürlich gesehen. Und das war keine astronomische Sonnenfinsternis, es war eine wundersame Dunkelheit. Sie verstanden also, was sie erlebt hatten, worüber Petrus sprach und dann natürlich auch über den Tag des Herrn und den Mond, der sich in Blut verwandelte. Wir hatten die Tetrade bereits in 2014 und 2015. Natürlich haben wir das, was sie die Tetrade nennen, das heißt die 4 Blutmonde, die am 15. Tag des 1. Monats und am 15. Tag des 7. Monats stattfand, während der Nacht des Wachens und dem 1. Tag des Laubhüttenfestes. Wir waren während einer dieser Blutmonde in Pigeon Forge USA. Zu dieser Zeit konnten wir den rötlichen Farbton des Mondes beobachten. Einige Astronomen vermuten, dass es in der Nacht des Wachens im Jahre 31 nach Christus, der Meinung nach am 25. April stattfand. Dies wäre eine häufige Erfahrung gewesen, auf die sich Petrus bezog, und doch prophezeite er natürlich immer noch über die kosmische Störung und himmlische Zeichen, die in Offenbarung Kapitel 6 erwähnt werden und den Tag des Herrn ankündigen. Petrus predigte weiterhin über den Messias und die Auferstehung. Wie wir in der Predigt hörten, wurden an diesem Tage 3000 Menschen bekehrt und getauft. Man fragt sich, wie wurden 3000 Menschen körperlich getauft? Nun, es gibt viele Mikwen, eine Art mit Wasser gefüllte Betongrube am Fuße des Tempelbergs. Dies könnte die Antwort darauf sein, warum an diesem Tag 3000 Menschen getauft wurden. Sie wurden bekehrt. Was wir hier sehen, ist eine der größten Bedeutungen von Pfingsten, nämlich der Beginn der neutestamentlichen Kirche Gottes und die Berufung der Erstlingsfrüchte von Gottes Meisterplan. Herr John Strain sagte gestern, jeder Feiertag sollte uns dann erinnern, dass Gott die Verantwortung trägt, und er verspricht, dass Christus nach dem Chaos und den bösen Zeiten, die vor uns liegen, zurückkehren und sein Königreich errichten wird, das nicht nur bessere Zeiten bringen wird, sondern die besten Zeiten in der Geschichte der Menschheit. Gottes Meisterplan ist in der Tat fantastisch und ein Wunder, wie wir in der Morgenpredigt gehört haben, aber an diesem Tag müssen wir die Transformation betrachten, die in unserem eigenen Leben stattfindet. Wir sind wandelnde Wunder. Kehren wir zu Römer 12 zurück. Manche Menschen sind bereit, ihr Leben für andere aufzugeben, und hier fordert Gott uns auf, lebendige Opfer zu sein. Jetzt Römer 12, Vers 1 und 2, Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes oder innerlich, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also eines der Schlusswörter der Predigt ist verwandelt. Lesen wir Vers 2 noch einmal, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken, wie wir in der Predigt gehört haben, und zu zurückdenken über das Herr Rottbeckner heute Morgen über sein persönliches Leben und seine Erfahrungen berichtete, wird uns klar, welche Wunder in unserem eigenen Leben geschehen sind, selbst für diejenigen von uns, die in der Kirche aufgewachsen sind. Viele von uns sind mittlerweile in der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation von Gläubigen, was ein absoluter Segen Gottes ist. Wenden wir uns Jakobus, dem ersten Kapitel, zu, um zu untersuchen, wie diese Transformation stattfindet. Hier versteht die Welt natürlich nicht, wie wir aus der Lektüre der Kommentare durch Herr Strain erfahren haben. Eine Kollegin behauptet, sie sei wiedergeboren, ein Konzept, das wir in Artikeln auf Fernsehsendungen erklärt haben. Jetzt Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Dieser Vers erinnert uns daran, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Wie wir heute in einigen Hymnen gesungen haben, besitzt Gott das Universum, alle Planeten, Berge, Meere und alle Lebenswesen. Die Nahrung, die wir produzieren, kommt von ihm, was betont, dass jede gute und vollkommene Gabe tatsächlich von oben kommt. Vers 18. Er hat uns geboren nach seinem Willen oder Gottes Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die King James Bibel bietet hier eine klarere Einsicht. Durch seinen Willen hat er uns mit dem Wort der Wahrheit gezeugt und uns zu gezeugten Kindern Gottes gemacht. Dieses Wunder des Verstehens von Gottes Gesetz und der Wahrheit ist der Beginn unserer Reise als Erstlinge seiner Schöpfung. Wenden wir uns jetzt 2. Petrus Kapitel 1 zu. 2. Petrus Kapitel 1 Vers 2 bis 4. 2. Petrus 1, 2 bis 4. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Alles, was zum Lesen und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Aus den Tagen der ungesäuerten Brote lernen wir, dass Gott uns dabei hilft, die menschliche Natur durch die göttliche Natur zu ersetzen. Ich erinnere mich an eine Predigt von Herrn Rod McNair über Perfektionismus. Ist der, er aus Herrn Armstrongs Buch über fehlende Dimensionen im Sex zitierte und betonte, dass wir selbst dann, wenn wir von Gott gezeugt wurden, immer noch überwiegend oder 99% fleischlich sind und eine fortbestehende menschliche Natur haben. Wir alle in diesem Raum befinden uns in verschiedenen Stadien spirituellen Wachstums und Reife. Manche sind Anfänger und ernähren sich von der Milch des Wortes, wie es der Apostel Petrus schrieb. Manche von uns brauchen vielleicht noch viele Jahre, um unsere Herausforderungen zu überwinden. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich noch mindestens 4 Jahre brauche, um das zu überwinden, was ich überwinden muss. Und ich freue mich darauf. Wir arbeiten immer noch täglich daran, überwinden täglich mit einem Geisterschwert und stehen auf das Versprechen Gottes. Wissen Sie, wir haben gesehen, die Tage des ungesäuerten Brote, und was wir lernen, dass wir die menschliche Natur durch die göttliche Natur ersetzen müssen. Wie betet David im Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und schaffe einen rechten Geist oder einen standhaften Geist in mir. Ist es das, was wir beten? Sie befinden sich in der Transformation-Modus. Die Gnade und das Wissen über Christus wachsen in ihnen und sie müssen sich mehr an das Bild Christi anpassen. Natürlich, wie es in Römer 8, Vers 29 geschrieben steht, aber durch Gottes Versprechen sind wir Teilhaber dieser göttlichen Natur. Schlagen wir Römer 8, Vers 28 und 29 auf, eine sehr wichtige Bibelstelle. In Vers 29, aber wir kennen Römer 8, Vers 28, und wir haben neulich beim Abendessen jemanden gefragt, was ihre Lieblingsbibelstelle ist, und jemand sagte Römer 8, Vers 28 und bezieht sich auf all die verschiedenen Prüfungen, die auftauchen, selbst gestern Abend. Ich werde es nicht erwähnen, aber ich sagte zu meiner Frau, dass es lauter Freude sein sollte. Nun, wie kann man es als reine Freude bezeichnen, wenn man verschiedene Prüfungen oder Tests ausgesetzt ist? Aber wie auch immer, das ist übrigens Jakobus, das erste Kapitel. Jetzt Römer 8, Vers 28 nun. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und doch ist es ein Segen, wenn wir einige bleibende Lektionen lernen, die zu einem göttlichen Charakter beitragen. Jetzt den nächsten Vers. 29. Denn die er ausersehen hat, die hat ja auch vorbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Ja, wir müssen bekehrt werden und sein. Wir müssen auf wunderbare Weise in den Charakter Gottes und Christi verwandelt werden, angepasst an das Bild und Beispiel, dass die Natur den Geist und den Charakter Christi darstellt. Und lesen wir den zweiten Teil jetzt von Vers 29. Damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also noch einmal, Jesus ist der Erstgeborene vieler Brüder und er ist der Erste der Erstlinge. Eine weitere Bibelstelle, die meiner Meinung nach mich persönlich sehr berührt, ist 2. Korinther, das 3. Kapitel, Vers 18. Es wurde auf verschiedene Arten übersetzt, 2. Korinther 3, Vers 18. Aber es kommentiert über die Transformation, die wir vollziehen müssen. Und es beschreibt, was Gottes Heiliger Geist in unserem Leben mit uns tut. Nun lasst uns noch einmal hierher zurückkommen und beginnen wir einfach mit Vers 18, 2. Korinther 3, 18, wo in Vers 13 darüber gesprochen wird, wie Mose mit einem Schleier auf seinem Gesicht den Berg hinabstieg und wie ihr Verstand verblendet wurde. Jetzt also 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Und was für ein großartiger Kommentar, dass wir in Gottes Herrlichkeit verwandelt werden. Wir wachsen in der Gnade und Erkenntnis Christi. Die Neue Testament übrigens Übersetzung im Neuen Testament der Jünger übersetzt es so, wir alle aber mit enthülltem Angesicht spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wider und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie es vom Herrn, dem Geist, kommt. Und die Übersetzung von Philipps sagt, wir alle aber, die wir Christus sind, haben keinen Schleier auf dem Gesicht, sondern spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wider, werden durch des Geistes Herrn in immer größerer Pracht in sein eigenes Bild verwandelt. Ja, was für ein großartiger Segen Gott uns schafft. Es ist eine großartige Verantwortung, aber auch ein großartiger Segen und eine großartige Gelegenheit und ein Wunder der Verwandlung. Sie haben den Ausdruck im Laufe der Jahre gehört, Sie müssen Jesus Christus widerspiegeln. Nun, in gewisser Weise ist es das, was diese Bibelstelle sagt. Aber ich sage lieber, wir müssen die Früchte des Geistes ausstrahlen. Und wenn die Menschen sie sehen, sollten sie ein Antlitz des Geistes Gottes sehen. Das Antlitz der Liebe, der Freude, des Friedens und der Langmut. Ich erinnere mich an einen persönlichen Besuch mit Herrn Herbert Armstrong. Herr Bob Fee war zu dieser Zeit sein Assistent und wir haben gerade Racquetball dort gespielt auf den Plätzen am Ambassador College in Pasadena und er assistierte Herr Armstrong. Und ich fragte, hey Dick, möchtest du mitkommen, um Herrn Armstrong zu sehen? Na sicher, sagte er. Und ich saß da und redete mit Herrn Armstrong und schaute einfach in sein Gesicht. Er war so auf mich konzentriert und es war, als ob er nur darauf bedacht wäre und hören wollte, was ich zu sagen hatte. Und allein sein Gesichtsausdruck war so sehr beeindruckend. Es war, als ob er sich mich auf mich alleine konzentrierte. Es war ein nach außen gerichtetes Anliegen, eine nach außen gerichtete Liebe. Und das ist es, was wir tun müssen, wissen Sie. Gottes Heiligen Geist und die Früchte des Geistes Gottes in unserem täglichen Leben ausstrahlen und beten, dass wir solches tun können. Nochmal jetzt, 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Den zweiten Teil des Verses hier. Wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wir müssen also die wahre Natur Jesu Christi widerspiegeln. Wir müssen die Früchte des Heiligen Geistes ausstrahlen, oder Gottes Geist ausstrahlen und natürlich, wie wir in letzter Zeit oft gehört haben, in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi, unserem Erlöser, wachsen. Also 2. Petrus 3, Vers 18. Als nächstes möchte ich auf einige dramatische Beispiele von Transformation oder Bekehrung eingehen. Sehen wir uns eines der Beispiele in Apostelgeschichte Kapitel 7 an. Dort sehen Sie die Bekehrung und die tiefe spirituelle Reife des Märtyrers Stephanus. Denken Sie daran, Stephanus spricht hier zum Sanhedrin und hat diese unglaubliche Geschichte Israels im Kopf. Er erzählt sie dem Sanhedrin und sagt dann, dass sich plötzlich etwas geändert haben muss, weil er von einer erzählerischen Angelegenheit zu einer Verurteilung des Sanhedrins übergeht. Er zitiert also zunächst die Heilige Schrift in Apostelgeschichte 7, Vers 49 und 50. Apostelgeschichte 7, 49 und 50. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was sollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meines Ruhens? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Und dann wandelt sich Vers 51 vollständig von einer Erzählung zu einem Angriff und einer Verurteilung des Sanhedrin. Also jetzt 51. Ihr Halsstarrigen und mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Gott muss ihn gerade dazu inspiriert haben, sie ihrer Sünden und ihrer rebellischen Haltung zu überführen, und so führten sie ihn natürlich hinaus, um ihn hinzurichten. Saulus stand dabei und nahm die Kleider derer, die ihn steinigten. Jetzt weiter, Apostelgeschichte 7, jetzt Vers 59 und 60. Apostelgeschichte 7, 59 und 60. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was für ein erstaunlicher Kommentar zu einem spirituellen Charakter. Wenn man über Davids Verurteilung seiner Feinde nachdenkt, und natürlich wollte er zu der Zeit, als sie ihn anklagten oder Dinge sagten, Schutz und Befreiung bekommen. Aber hier selbst, als er starb und hingerichtet wurde, bat er Gott immer noch, ihnen die Sünde nicht anzulasten und nicht zuzuzählen. Würdest du das machen? Und vielleicht werden einige von uns in Zukunft enthauptet. Jakobus, der erste Kapitel, wurde enthauptet, oder der erste Apostel wurde enthauptet, und einige von uns könnten in Zukunft auch Märtyrer sein. Würdest du für die Wahrheit eintreten? Und würdest du dich überhaupt so bekehren, dass du sagen würdest, Herr, lieg ihnen die Sünde nicht zur Last? Was für ein Beispiel der Bekehrung und tiefe spirituelle Reife. Ich habe bereits das erste Kapitel der Apostelgeschichte gelesen, ein Beispiel von Stephanus gegeben, dann über Jakobus, den Bruder des Herrn, gesprochen, und also jetzt Jakobus 1, Vers 1. Hier ist ein weiteres Beispiel einer Konvertierung. Im ersten Kapitel lesen wir, dass Maria, die Mutter Jesu, und seine Brüder dort waren. Und so wird Jakobus bekehrt, der Bruder des Herrn, und den Brief des Jakobus geschrieben hat. Und es gibt den Bruder des Herrn Judas, der den Brief des Judas geschrieben hat. Also wurden sie konvertiert und bekehrt. Hier schreibt Jakobus an die ganze Nation Israels folgendes, Jakobus 1, Vers 1. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Also sagt er nicht, ich bin der Bruder Jesu, sondern er sagte folgendes nochmal, Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Er genoss unter den Menschen Jerusalems ein gewisses Ansehen natürlich. Eusebius schreibt über das Märtyrertum des Jakobus, daraus möchte ich Ihnen vorlesen. Es ist aus Eusebius Kirchengeschichte Buch 2, Kapitel 23. Da ließen sie die Schriftgelehrten und Pharisäer Jakobus auf der Brüstung des Tempels stehen und riefen ihm zu: O Gerechter, dem wir alle glauben müssen, denn das Volk ist auf der Suche nach dem gekreuzigten Jesus. Sage uns, was bedeutet die Tür Jesus? Jesu. Er antwortete mit lauter Stimme, warum fragst du mich nach dem Menschensohn? Er sitzt zu Himmel, in dem Himmel zu Rechten der großen Macht und wird auf den Wolken des Himmels zurückkommen. Hier versuchen die Pharisäer Jakobus dazu zu bringen, Jesus als den Christus abzulehnen, und er sagte genau das Gegenteil. Viele waren überzeugt und freuten sich über Jakobus Aussage und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids. Da sagten die Schriftgelehrten zunächst zueinander, wir haben einen großen Fehler gemacht, als wir so Zeugnis über Jesus ablegten. Aber lasst uns hinaufgehen und ihn hinabstoßen, damit sie sich fürchten und ihm nicht glauben. Und sie schrien, auch der Gerechte ist vom gerechten Weg abgekommen. Damit erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas, lasst uns den Gerechten hinwegnehmen, denn er ist uns nichts nütze. Deshalb sollen sie die Früchte ihres Werkes essen. Sie wollten also Jakobus töten, und er war auf der Brüstung des Tempelbergs, und sie sprachen so zu allen, also gingen sie hinauf und stürzten den Gerechten hinab. Da sagten sie zueinander, lasst uns Jakobus den Gerechten steinigen. Und sie begannen ihn zu steinigen, da ihn der Sturz nicht getötet hatte. Denn er wandte sich um, kniete nieder und sagte, ich flehe dich an, Herr, Gott der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So soll der Apostel Jakobus bei seiner Hinrichtung gesagt haben, man solle denen vergeben, die ihn hinrichten, und um mit dem historischen Kommentar fortzuwahren, während sie ihn mit Steinen bewarfen, rief einer der Priester unter den Söhnen der Rakbiter, vor dem der Prophet Jeremia Zeugnis abgelegt hatte, halt, was tust du? Der Gerechte betet für dich. Und dann einer von ihnen, ein Wäschemann, nahm einen Schläger, mit dem er die Kleidung ausgeschlagen hatte, und schlug Jakobus auf den Kopf. So war sein Märtyrertum. Sie begruben ihn an Ort und Stelle neben dem Tempel, und sein Grabstein befindet sich noch immer dort neben dem Tempel. Er wurde sowohl für Juden als auch für Nichtjuden ein wahres Zeugnis, dass Jesus Christus der Herr ist oder Jesus der Christus ist. Das ist aus Eusebius, Kirchengeschichte, Kapitel 2, Buch 2, Kapitel 23. Es scheint, als Stephanus, Jakobus, des Bruders des Herrn, und natürlich Saulus, der zum Apostel wurde, eines der offensichtlichsten Beispiele für eine große Bekehrung waren. Wenden wir uns dem Galaterbrief zu, dem ersten Kapitel. Auch wir, Brüder, sind Wunder der Bekehrung, und wir sicher wissen, dass wir eine tiefe Bekehrung erfahren müssen. Im ersten Galater, Vers 13, erzählte der Apostel Paulus von seiner Verfolgung der Kirche. Jetzt Galater, Kapitel 1, Vers 13. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wo ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und in einer anderen Stelle der Heiligen Schrift nennt er sich sogar der größte Sünder. Wie also konnte diese Person sich bekehren? Nun, er sagt in 1. Timotheus 1, Vers 15 und 16, jetzt 1. Timotheus 1, Vers 15 und 16, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Mit anderen Worten, wenn sie denken, sie seien der schlimmste Sünder überhaupt, so war ich der größte Sünder, und wenn Gott mir vergibt, konnte er auch ihnen vergeben, will er auch ihnen vergeben. Ich werde mich dort nicht weiter hinwenden, aber in 1. Korinther 15, Vers 10 sagt er nach seiner Bekehrung, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber war nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Und natürlich führt er in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 29 eine lange Liste von Leiden und Prüfungen auf. Wir haben also drei Beispiele bemerkenswerter Bekehrung gesehen. Natürlich gibt es noch weitere, zum Beispiel König David, den Bußpsalm 51. Und später lesen wir in der Apostelgeschichte 13, Vers 22, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der meinen ganzen Willen tun wird. Und wir müssen die gleiche Einstellung haben, dass wir den ganzen Willen Gottes tun wollen. Es sollte Teil unseres täglichen Gebets sein. Dein Wille geschehe, so wie im Himmel auch auf Erden. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Und natürlich diese eine Geschichte, dieser Vers von Jesus in Kapernaum. Und da lehrte eine ganze Gruppe von Menschen. Und jemand sagt, deinen Bruder und deine Schwester, deine Mutter sind draußen und wollen mit dir sprechen. Und er sagte, wer sind meine Brüder und wer meine Mutter? Diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel suchen, sind meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern. Und hier sind wir, hier in der Gemeinde auf der ganzen Welt, Gottes wahre Kirche, die Familie Gottes, die von Jesus berufenen Brüdern, Schwestern und Mütter, die den Willen des Vaters suchen und folgen. Und David war ein Mann nach Gottes Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und dann war da noch die Bekehrung des Apostels Petrus, der Christus dreimal verleugnete und sagte, ich werde dich nicht verleugnen, und doch tat er es. Und doch machte ihn Gott zum führenden Aposteln der neuen testamentlichen Kirche und natürlich vor allem der jüdischen Christen. Als nächstes möchte ich über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Wir haben einen dramatischen Wandel von der menschlichen Natur zur göttlichen Natur erlebt. Und wie geht das? Nun, wir haben heute Morgen bereits Apostelgeschichte 2, Vers 38 gelesen. Wie es geschrieben steht, tut Buße an jeder von euch und lasset euch taufen, und Gott wird euch die Gabe des Heiligen Geistes geben. Das ist der Geist der Kraft, der Liebe und eines gesunden Geistes, wie es uns im 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 sagt. Was ist also diese Macht? Ich möchte hier kurz auf bestimmte Dimensionen des Heiligen Geistes eingehen. Es ist der Geist der Schöpfung, wie es im 1. Buch Mose 1, Vers 2 heißt. Die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Aber dann hat Gott die Erde neu erschaffen. Das ist es, was wir haben. Und natürlich das 4. Gebot, das an den Sabbat erinnert, dass Gott die Erde tatsächlich neu erschaffen hat, wie es im Psalm 104, Vers 30 heißt. Du sendest deinen Geist aus, sie sind erschaffen, und du erneuerst die Gestalt der Erde. Also Gottes Geist ist ein Schöpfungsgeist. Und wenn wir die Schöpfung betrachten, wenn wir in den Himmel schauen, wird uns klar, wie ich es bei der Abschlussfeier erwähnte, dass wir hier Galaxien haben, wie Hubble in Pasadena zeigte. Zurück zu Einstein, als er das Hubble-Teleskop in Pasadena besuchte, dass sich die Galaxien mit 100 Millionen Meilen per Stunde durch den Weltraum bewegen. Wie passiert das? Es ist schwer, sich selbst die Geschwindigkeit von 100 Millionen Meilen pro Stunde vorzustellen. Sie erkennen also, dass Gott die gesamte Schöpfung kontrolliert. Und natürlich war David sehr erstaunt darüber, wie es geschrieben steht im Psalm 8, Vers 4 und 5. Psalm 8, Vers 4 und 5. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Wir haben also die Macht der Schöpfung, wie es in Hebräer 1, Vers 1 bis 3 heißt. Und wiederum, Brüder, Wenn wir uns, wie betont wurde, über unsere Beziehung zu Christus im Klaren sind, wie ist euer Erlöser? Welche Natur hat er? Welche Dimension hat er und seine Macht? Hier in Hebräer 1, Vers 1 und 3 finden wir Folgendes. Jetzt Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, dass er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt die Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Sie erkennen, dass Christus für das Universum verantwortlich ist. Er hält das Universum durch das Wort seiner Macht aufrecht. Wenn man sich all die dramatischen Aktionen von schwarzen Löchern und all den verschiedenen Astralkörpern in all den verschiedenen Galaxien anschaut, von denen einige ineinanderstoßen, die Bildung neuer Sterne und die Galaxien, die sich mit hoher Geschwindigkeit durch den Weltraum bewegen, hat Christus die Kontrolle. Er ist für die ganze Erde verantwortlich und sie erkennen, dass darin die Macht ihres Erlösers liegt und er ist ihr persönlicher Erlöser. Und natürlich ist er der Retter der Welt und auch unser persönlicher Retter. Deshalb danken wir Gott für die Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes und die Macht der Schöpfung und nun die Kraft der Zeugung. Lesen wir jetzt Jakobus 1, Vers 18. Jakobus 1, Vers 18. Er hat uns geboren nach seinem Willen oder Gottes Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also Gottes Heiligen Geist für diejenigen unter ihnen, die den Geist in sich haben, haben die anderen von uns den Geist Gottes mit uns. Ihr Kinder habt Gottes Geist mit euch und alle, die Gott suchen, haben Gottes Geist mit ihnen. Wie Jesus zu seinen Jüngern sagte, würde der Geist Gottes mit ihnen sein und später in ihnen. Aber sein Geist war eine Zeit lang bei ihnen und wir danken Gott einfach, dass unsere Kinder beschützt werden. Wir haben Engel, die unsere Kinder beschützen. Und meine Frau und ich hatten gestern Abend fast einen Unfall, aber zum Glück hat Gott uns beschützt. Wir beten für Schutz Tag und Nacht, für den Verkehr rund um Charlotte und wohin auch immer wir reisen. Sie beten für diesen Schutz für ihre Kinder, natürlich für ihre Familie. Aber hier ist der Geist der Zeugung, dass wir wiedergezeugt sind, wie es in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 22 heißt. Hier sehen wir also die Macht Christi im Hebräerbrief. Er hält das Universum durch das Wort seiner Macht, alle Dinge. Und das stimmt, wie es hier in Petrus geschrieben steht. 1. Petrus Kapitel 1, 22 und 23. 1. Petrus 1, Vers 22 und 23. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Und natürlich nennt ihr uns in 2. Korinther 6, Vers 17 seine Söhne und Töchter und fordert uns dazu auf, heilig zu sein. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wie es in 1. Korinther 6, Vers 19 heißt. Der Heilige Geist Gottes ist also der Geist der Zeugung, der Geist der Schöpfung und auch der Geist der Auferstehung, wie es in Römer 8, Vers 11 steht. Und dies ist nur eine Auswahl der vielen Elemente und Dimensionen der Macht Gottes durch seinen Heiligen Geist. Wir freuen uns einfach, aber wir wissen, dass wir in den Früchten des Geistes wachsen müssen. Jetzt Römer 8, Vers 11. Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, euch auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Geist Gottes ist also ein Geist der Auferstehung. Und es ist auch, und ich werde nicht näher darauf eingehen, aber ich möchte nur einige andere Dimensionen erwähnen. Es ist der Geist der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, sagte Jesus in Johannes 17, Vers 17. Und wir lesen vom Passa-Gottesdienst im Johannes 13, Vers 16 und 17, der uns in Johannes 16 von Gottes Geist der Wahrheit erzählt, der euch in allen Dingen führen wird oder in aller Wahrheit führen wird. In aller Wahrheit, und sie wird die Dinge sagen, die noch kommen werden. Gott offenbart uns durch seinen Geist das Verständnis der Prophezeiung. Er hat uns auch durch seinen Geist gerufen, wie es in Epheser 4, Vers 1 heißt. Dr. Douglas Veneo schrieb in den Kirchenneuigkeiten Mai, Juni 2020, was bedeutet Pfingsten für Sie? Wenn wir Pfingsten begehen, sollten wir diese wichtigen Konzepte im Gedächtnis behalten. Uns ist geboten, einen Tag zu gedenken und zu begehen, der einen wichtigen Schritt in Gottes Heilsplan darstellt. Er erinnert uns daran, dass Gott einige wenige dazu beruft, die ersten Früchte dessen zu werden, was schließlich eine große Ernte werden wird. Er ist eine Erinnerung daran, dass Gott jetzt einige wenige in seine Kirche beruft, um sie zu erziehen und auszubilden. Ja, damit sie während der tausendjährigen Herrschaft Christi anderen Leben, Gottes Lebensweise lehren. Gott gibt denen, die er ruft, seinen Geist, damit wir die Früchte des Heiligen Geistes entwickeln können, die es uns ermöglichen, ihm ähnlicher zu werden und schließlich in seine Familie hineingeboren zu werden. Wenn wir Pfingsten begehen, wollen wir uns an die einzigartige Gelegenheit und ganz besondere Berufung erinnern und sie zutiefst wertschätzen. Also Gott ist der Vater unserer spirituellen Familie. Wir haben eine besondere Berufung und wir danken Gott für diese besondere Berufung. Und er schenkt uns auch die Macht eines gesunden Geistes, wie es in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht. Jetzt 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben einen Artikel in den Kirchenneuigkeiten Mai, Juni 2020 von Wally Smith, die Gabe eines wirklichen gesunden Geistes. Und wir haben so viele Menschen, die sich unseren Gemeinden anschließen, die nicht wirklich bei klarem Verstand sind. Denn sie denken, es sei eine flache Erde. Und in unserem Juni-Magazin Die Welt von Morgen gibt es einen Artikel, auch von Herrn Smith. Wir haben keine flache Erde. Das ist nicht der genaue Titel, aber hoffentlich können Sie ihn lesen. Es ist einfach seltsam, dass einige unserer Brüder an eine flache Erde glauben, trotz aller wissenschaftlichen Beweise, die das Gegenteil beweisen. Wir brauchen also den Geist Christi und hoffentlich werden wir alle in dieser Liebe, den Früchten des Geistes wachsen und erkennen, dass wir tatsächlich unter den neuen Bund stehen und dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Also der alte Bund wurde an Pfingsten 1446 vor Christus geschlossen. Der neue Bund wird vollständig in Kraft treten, wenn Jesus den zweiten Teil seines 70-wöchigen Dienstes während der ersten 3,5 Jahre des Millenniums erfüllt. Er wird den neuen Bund mit dem Haus Israel und dem Haus Juda bestätigen, wie es in Jeremia 31, Hebräer 8 und Hebräer 10 erwähnt. Also, wir sind Pioniere des neuen Bundes und wir haben diesen Bund mit Christus bei der Taufe geschlossen. Und so gibt es Ezekiel 36, Vers 26 und 27 eine Prophezeiung und die Zukunft jener Israeliten, die beim zweiten Exodus aus der Gefangenschaft ins heilige Land zurückkehren werden. Und Gott sagt hier Folgendes, jetzt Ezekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27, Ezekiel 36, Vers 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist die Prophezeiung für das Millennium, wenn der zehnte Teil der überlebenden Israeliten aus der Gefangenschaft ins heilige Land zurückkehren und erkennt, ja, Gott wird einen neuen Bund mit dem Haus Juda und dem Haus Israel schließen. Und doch sind wir Pioniere des neuen Bundes. Uns wurde auch die Kraft gegeben, zu siegen und zu überwinden. Also, Brüder, was sollen wir tun? Wir müssen Gottes Geist täglich erneuern. Wir haben die Kraft des Wortes Gottes, die Herr Jonathan McNair in seiner Predigt mit dem Titel »Die Kraft des Wortes Gottes« hervorgehoben hat, die jetzt für die Pfingstpredigten an die Kirchen verschickt wird. Jetzt schauen wir uns 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16 an. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird er doch das Innere von Tag zu Tag erneuert. Also, liebe Brüder, bittet Gott, seinen Geist in euch jeden Tag zu erneuern. Und ihr habt die Ermahnung in vielen Predigten, Fernsehsendungen und Bibelstunden gehört. Ihr müsst jeden Tag von ganzem Herzen beten. Lest jeden Tag die Bibel, damit Gott jeden Tag durch sein Wort zu euch spricht und euch lehrt und euer innerer Mensch erneuert wird. Jetzt 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. 2. Korinther 4, 17 und 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also, Brüder, lasst uns die Früchte des Heiligen Geistes tragen. Wir haben heute Morgen im Offertorium gesehen, wie man Gottes Früchte trägt, wie es in Johannes Kapitel 7, Vers 38 heißt. Lesen wir das kurz. Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Beten Sie, dass Gott zulässt, dass sein Geist in Strömen lebendigen Wassers aus ihnen herausfließt, dass die Früchte des Geistes ausgestrahlt werden und uns erreichen. Denn Gott hat uns berufen, das Licht der Welt und das Salz der Erde zu sein. Und durch die Kraft Gottes werden wir die Arbeit und den großen Auftrag erfüllen, die er uns gegeben hat. In Sacharja 4, Vers 6 heißt es Folgendes. Sacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und wir lesen weiter oben in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass wir Zeugen für Christus sein sollten in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und er sagt uns in Epheser 5, Vers 18, Epheser 5, Vers 18, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentlicher Geist folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Heute haben wir über unsere wundersame Transformation gesprochen. Wir verstehen, dass jeder von uns ein wandelndes Wunder ist. Wir sind gezeugte Kinder Gottes. Also, Brüder, lasst uns zum Schluss Gottes Meisterplan der Erlösung feiern. Lasst uns diesen Pfingsttag und den Tag der Erstlinge feiern. Freuen wir uns über unsere Berufung und beten wir, dass sie immer mit Gottes Geist der Liebe, Kraft und einem gesunden Geist erfüllt sein werden. Und ich bete, dass sie als Kinder des Lichts die Früchte des Heiligen Geistes, Gottes und das Licht der Wahrheit ausstrahlen und danken Gott für die Transformation und Bekehrung von der menschlichen Natur zur göttlichen Natur der Liebe. Das Pfingstwunder ist ein Wunder der Bekehrung, eine dramatische Veränderung in jedem Einzelnen von uns, von der menschlichen Natur zur liebenden göttlichen Natur. Und zuletzt mögen wir also, Brüder, das Licht der Welt sein und mögen wir mit der Kraft Gottes das Evangelium vom Königreich und die Wahrheit Gottes bis ans Ende der Welt predigen.